Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Tech, KI und Schmetterlinge. Mit mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Und heute haben wir ein Thema, das aktueller kaum sein könnte, nämlich künstliche Intelligenz und Politik. Und jemand, der hier im Podcast zu Gast ist, nämlich Nicole Büttner, der besser nicht passen könnte. Denn sie ist die neue Generalsekretärin der FDP, einerseits in ihrer politischen Aufgabe und andererseits ist sie auch KI-Unternehmerin. Hallo Nicole.
Vielen Dank für die Einladung, Sascha.
Gleich am Anfang die Frage, die, glaube ich, mit am meisten interessiert, wenn man so auf deine Vita schaut. Nämlich, wie kommt es, dass genau jetzt in deiner Person künstliche Intelligenz und Politik so eng miteinander verheiratet ist, dass du quasi als eines der Gesichter der FDP jetzt beim Wiederaufbau, kann man ja sagen, in die erste Reihe gewechselt bist?
Also vielleicht fange ich mal so an, was mache ich eigentlich in meinem täglichen Leben? Ich bin ja eine der Gründerin von Merantix Momentum. Ich arbeite als Gründungspartnerin bei Merantix Capital im Fonds und beschäftige mich jeden Tag damit, wie können wir künstliche Intelligenz dafür nutzen, Geschäftsmodelle nach vorne zu denken, aber auch bei Behörden zu modernisieren, zu transformieren. Und das mache ich einerseits in der Investorenrolle, das heißt Startups. Wie können die neue, tolle Produkte bauen? Welche Probleme können die damit bewältigen und lösen? Und dann eben auch bei bestehenden Mittelständlern oder auch DAX-Konzernen der einen oder anderen Behörde. Wie kann diese Technologie dienlich sein, um eben in 10 Jahren noch relevant zu bleiben und möglichst zeitgemäß, ressourcenschonend die ganzen Ansprüche auch der Bürgerinnen, aber auch Kunden zu bedienen? Ja, nun ist es so, die FDP ist schon lange ein Wegbegleiter von mir. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied der Partei und es ist meine politische Heimat. Und ich glaube, dass momentan so eine Gleichzeitigkeit herrscht, sozusagen, dass wir merken, diese unglaublichen Umwälzungen im technischen Bereich, die fordern nicht nur Geschäftsmodelle und Unternehmen heraus oder auch Behörden, wie liefern wir sozusagen digitale Services, sondern eben auch, was heißt das für Politik, was heißt das für Gesellschaft, wie machen wir die richtigen Rahmenbedingungen dafür? Und deswegen sehe ich, das ist eigentlich sehr eng verknüpft, sozusagen auch diese Fertigkeiten jetzt bei der FDP einzubringen und zu überlegen, was heißt das für eine moderne Partei? Was heißt das aber auch für gewisse Politikfelder? Wie müssen wir die vielleicht neu denken, eben in dieser neuen Welt?
Es gibt ja beim Thema künstliche Intelligenz eine sehr enge Verbindung zwischen diesem Feld und so Unternehmertum. Die großen Player, die großen Akteure, die künstliche Intelligenz voranbringen, das ist wie in vielen anderen Bereichen der digitalen Wirtschaft fast immer ein Unternehmen. Und in den meisten Fällen verschwimmt es ein bisschen mit Forschung, dann kommt von dieser Universität jemand dort in dieses Unternehmen. Aber wie groß ist denn der unternehmerische Anteil bei dir in Richtung KI, den du jetzt in die Politik mit einbringst? Also wie sehr bist du beim Politikmachen auch Unternehmerin?
Ich bin natürlich sehr geprägt, ne, das vom Unternehmertum und sozusagen der Welt, in der ich jetzt natürlich seit auch schon langer Zeit lebe. Ich glaube, wahrscheinlich wird es an einigen Stellen sozusagen ja neue Impulse setzen und umgekehrt werde ich viel lernen, wie der Politikbetrieb läuft. Ich glaube, das sind schon Welten, die unterschiedlich ticken und die Frage, die ich mir stelle und den Impuls, den ich setzen müsste, ich glaube, wir müssen sie mehr miteinander verknüpfen, ne? Unternehmerisches Denken und Handeln näher an den Politikbetrieb bringen. Ich glaube, das ist auch ein Bedürfnis, das nicht nur ich verspüre, das höre ich in meinem Umfeld zumindest ganz oft, dass auch so der Eindruck entsteht, dass Politik ein bisschen weltfremd ist, sage ich mal, also von der Realität der Menschen auch an der einen oder anderen Stelle sehr entfernt. Und ja, diesen Impuls möchte ich gerne reinbringen, als Unternehmerin natürlich.
Dass das Unternehmerische, das ist ja in den Augen von vielen etwas, wo du gezwungen bist, die Dinge hinzubekommen. Wenn ein Unternehmen das nicht schafft, dann ist es bald weg vom Markt. Die Politik ist jetzt zuletzt nach Meinung vieler Menschen, ich gehöre nicht da unmittelbar dazu, aber nach Meinung vieler Menschen nicht dadurch aufgefallen, dass sie wahnsinnig viel hinbekommen hat. Es gibt ja diesen Standardvorwurf, die Politik kriegt das alles nicht hin. Tatsächlich ist deine persönliche Sichtweise auf Politik und KI, wie kann man das so von der Philosophie her zusammenfassen? Also was möchtest du in der Politik zum Thema künstliche Intelligenz unbedingt hinbekommen?
Also ich glaube, zu dem Punkt, den du gemacht hast, ist es jetzt sozusagen in Diagnostik, Problem, also haben wir das Problem noch nicht gut verstanden oder haben wir einfach noch keine Lösung auf die Straße bekommen, würde ich jetzt auch sagen, ist auf ganz vielen Themen, die zumindest digitalpolitisch relevant sind, eigentlich das Erkenntnisproblem nicht das größte. Sondern ich habe das Gefühl, dass wir manchmal uns an solchen Konferenzen, an denen wir ja auch gelegentlich gemeinsam sind, auch schon lange ähnliche Dinge erzählen, was jetzt gebraucht wird und eigentlich eher das Problem ist, dass nicht geliefert wird auf diesen Dimensionen. Also ich weiß nicht, in wie vielen Wahlprogrammen ich Breitbandausbau zum Beispiel hören musste. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen weit weg von KI, aber eine wichtige Grundbedingung. Das war gefühlt für mich auch viel zu lange der Fall. Nur mal als Beispiel, das anschaulich zu machen. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch ein gewisses Lieferproblem gibt. Das sehe ich schon so. Und dazu möchte ich auch auf jeden Fall beitragen. Und das ist was, das muss man als Unternehmer natürlich, weil sonst ist man tatsächlich direkt weg vom Fenster. Und ich glaube, dass es auf dem Thema künstliche Intelligenz gibt es eben verschiedene Dimensionen dessen. Es gibt einmal wichtige Themen, die müssen wir diskutieren, auch gesellschaftlich. Das ist unsere Aufgabe als politische Partei, auch Konzepte zu entwickeln und Strategien, wie wir mit gewissen Themen umgehen müssen. Und auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die in Regierungsverantwortung sind und handeln müssen, konstruktiv dabei zu begleiten, wie man das sozusagen besser auf die Straße bringen kann, wie wir das schneller hinbekommen zum Teil und gut umsetzen für Bürger, dass sie eben auch die Erleichterungen und die Vorteile von KI im Leben, im täglichen Leben spüren.
Lass uns mal auf den ersten großen Themenblock kommen, den ich so umreißen möchte, was Politik in Deutschland und in Europa bei KI gerade so macht. Zum einen auch, was sie in den letzten Jahren getan hat und zum zweiten, was jetzt gerade auf den Weg gebracht wird. Ja, auch durch die ersten Ansätze, die erkennbar sind, der neuen Bundesregierung, wenn sie denn erkennbar sind. Was ist denn da deine Einschätzung, was politisch bisher im Bereich KI in Europa, in Deutschland gelaufen ist?
Also ich glaube mal so als Metanarrativ würde ich sagen, wir haben gerade viele Jahre damit verbracht, Zeit und Aufmerksamkeit auf die Risiken zu lenken. Also wir haben sehr viel Gesetzgebungsverfahren gehabt, ja nicht zuletzt auch auf europäischer Ebene. Die KI-Verordnung ist da sozusagen das berühmteste Beispiel, aber das hat ja auch schon der Data Act und andere Themen zählen da auch dazu. Und sehr viel damit beschäftigt, wie können wir die möglichen Risiken eigentlich einfangen von dieser Technologie. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen zu Lasten der Chancen. Jetzt sehe ich natürlich als Unternehmerin, habe ich vielleicht auch ein bisschen verzerrtes Verhältnis sozusagen zu Chancen und Risiken. Aber ich glaube, dass die Vorteile, die wir eigentlich aus der Technologie ziehen können, die sind irgendwie ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und das war nicht im kollektiven Bewusstsein und auch nicht in der kollektiven Aufmerksamkeit so präsent wie die Risiken. Das fand ich sehr schade. Und ich finde, jetzt müssen auch da Investitions- und entsprechende Chancenpakete auf den Weg gebracht werden, anstatt einfach sehr viel Gesetzgebung. Und es heißt ja jetzt auch nicht, dass, ne, ich bin jetzt auch nicht total naiv, natürlich brauchen wir auch einen Rahmen dafür. Aber das war jetzt wirklich eine lange Übung in, wie können wir es möglichst gut einhegen, Prozesse auf den Weg bringen und so weiter. Das fand ich ein bisschen schade.
Ich mag sehr gerne, wie sanft und moderat du mit deiner Kritik hier jetzt speziell gegenüber dem AI Act bist, der KI-Verordnung. Tatsächlich ist ja der Blick aus der Community, zu der du ja auch gehört oder gehört hast, ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch so unternehmerisch dazu zählst, wenn du jetzt FDP-Generalsekretärin bist oder dich so komplett auf die politische Seite geschlagen hast. Aber aus dieser Community habe ich halt häufiger gehört, dass insbesondere dieser risikobasierte Ansatz, also diese Philosophie, die du gerade beschrieben hast, dahinter sehr kritisch gesehen wird. Was bedeutet risikobasierter Ansatz? Dass man, und das hat der AI Act gemacht, erstmal alles unterteilt in Risikostufen und erstmal schaut, was sind die Gefahren und dann die ersten 90% der Energie versucht, da reinzustecken, die Gefahren möglichst einzuhegen, abzuwenden oder gleich noch in der Wurzel untauglich zu machen. Und das ist verbunden mit aus meiner Sicht einem tatsächlich fehlenden Verständnis. Du hast vorher gesagt, ja, stimmt, es gibt inzwischen ausreichend viel Verständnis, es ist in der Umsetzung noch ein Problem. Beim AI Act würde ich sagen, da ist auch ein bisschen fehlendes Verständnis der Materie mit drin, kann man lesen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass große Sprachmodelle oder bestimmte KI-Formen eingehegt werden oder bis zu einer bestimmten Größenordnung von den sogenannten Lernparametern irgendwie eine bestimmte Regulierung mitbringen müssen und darüber hinaus, wenn sie dann noch härter reguliert, dann ist es so eine Zahl wie, man muss sich das ungefähr vorstellen, dass im AI-Act steht, also Autos, die bis 50 Stundenkilometer fahren, die müssen nicht zum TÜV und ab 51 Stundenkilometer müssen sie zum TÜV. Ja, also das steht im übertragenen Sinn im AI Act. Und da würde ich schon sagen, nee, da fehlt noch ein bisschen Grundverständnis der Zukunft und der Entwicklung.
Da bin ich auch einverstanden mit dir. Also wir sind ja als Startup sozusagen auch im KI-Bundesverband organisiert und haben dann natürlich auch viele Konzepte federführend mitformuliert, ja, wie wir das einschätzen. Sowieso eine Technologie, die man nicht in der Gänze versteht, sofort regulieren zu wollen. Da könnte man ja auch einen Ansatz fahren, sagen, okay, wir evaluieren das in verschiedenen Perioden. Das ist natürlich super schwierig. Also wenn du jetzt Kritikpunkte suchst an dieser Regulierung, da kann ich ja einen ganzen Sack voll mitbringen. Ja. Ja. Ich glaube nur, das Meta-Thema ist eigentlich, dass wir zu sehr auf Risiken und zu wenig auf Chancen geschaut haben. Und dann sind natürlich viele Inkonsistenzen drin. Die sehe ich, sind für Startups ein Problem, aber auch für Unternehmen, die es anwenden. Es gibt sozusagen, manchmal muss man sich entscheiden, folgt man jetzt dem EU-AI-Act oder einer anderen Regulierung? Das ist schlecht, ne? Ganz viele Stellen, an denen eher Unsicherheit entsteht, jetzt auch gerade in der nationalen Implementierung von diesen und Umsetzung von dieser Regulierung, haben wir ganz vieles als Deutschland auch einfach noch gar nicht entschieden. Das ist natürlich maximal ungünstig. Wenn ich eins mit Regulierung wahrscheinlich erzielen möchte, dann zumindest Klarheit, dass die Leute zumindest wissen, ob sie das jetzt gut finden oder schlecht, links oder rechts. Das hat der EU-Act noch nicht geschafft. Und das hemmt an ganz vielen Stellen Veränderung und Adoption von KI, weil dann viele Unternehmen, die ja erst noch Geschäftsmodelle entdecken müssen in diesem Bereich, sich gar nicht erst auf die Reise machen. Die stehen da erstmal und sagen, also bevor wir was falsch machen, da warten wir erstmal noch 2 Jahre. Und diese 2 Jahre haben wir nicht. Ja. Diese Zeit haben wir nicht zu verlieren. Das ist ganz klar an dieser Stelle.
Wir werden von amerikanischer Seite aus regelmäßig verspottet für die Regulierung. Teilweise haben Unternehmen, sowohl OpenAI wie auch andere Unternehmen, Apple zum Beispiel, gedroht, wegen der Regulierung einfach ihre Produkte hier nicht anzubieten. OpenAI hat das dann wieder so ein bisschen zurückgenommen, aber eben auch nur ein bisschen. Im Hintergrund ist immer diese Drohung, hey, wenn ihr uns Steine in den Weg legt, dann gehen wir da halt nicht lang. Und Europa ist zwar ein attraktiver und interessanter Markt, aber gleichzeitig kann man das ja auch schon auch als besorgniserregenden Punkt betrachten, wenn führende Unternehmen im Bereich KI sagen, ey, das ist uns zu krass. Oder, das wäre die andere Blickrichtung, zu sagen, nein, wir haben ja schon mal erlebt, wie große Digitalkonzerne uns so an die Kandare genommen haben und nicht so richtig das getan haben, was eigentlich sinnvoll gewesen wäre in Sachen, sagen wir mal, Gesellschaft oder Regulierung. Das darf uns nicht normal passieren. Ja, wir müssen hier schon die Zügel in der Hand halten. Was wäre denn deine Einschätzung, was richtiger ist von diesen beiden Welten?
Also zunächst finde ich es richtig und es ist auch wichtig, dass wir unterscheiden zwischen sozusagen, wir haben keine Regulierung oder wir haben Regulierung von, wir haben gute Regulierung und passgenaue und treffsichere Regulierung von, wir haben einfach ein bisschen, wir haben Regulierung, die einfach nicht so greift, wie wir das vorgesehen haben. Und das sehen wir ja beim EU-AI-Act an einigen Stellen, aber auch bei der Datenschutzgrundverordnung, die vielleicht einigen geläufiger ist. Also da haben wir Regulierung, die in Kraft ist und die einfach nicht erreicht hat, was das Ziel war, nämlich, ich sage jetzt mal, große Plattformen, Unternehmen einzuhegen in dieser Strategie, eine Datenkrake auf 7 Applikationen, die man vielleicht innerhalb dieser Gruppe nutzt, zu legen und das für verschiedene Geschäftsmodelle weiter zu nutzen, ohne das zum Beispiel auch zu öffnen für andere. Ja, und ich glaube, da sind wir einfach gescheitert, muss man, glaube ich, so sagen. Also die Nutzer und Nutzerinnen akzeptieren einfach diese Nutzungsbedingungen an allen Stellen. Ja, und damit ist es dann sozusagen okay. Gleichzeitig klicken wir uns auf Webseiten durch, ich weiß nicht, wie viele Consent-Buttons jedes Mal durch. Und ich weiß nicht, ob wir am Ende wirklich das erreicht haben, was wir erreichen wollten. Und das wurde jetzt auch, als eigentlich die Revision und sagen die Retro von diesem Gesetz anstand, das war jetzt vor nicht so allzu langer Zeit der Fall, hat man das auch einfach so gesagt, nee, ist eigentlich alles super, muss man gar nicht viel anpassen, DSGVO läuft. Würde ich anders sehen, würde ich sagen, müsste man eigentlich nachjustieren und ehrlich sein, dass man das nicht geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Und das fehlt mir jetzt auch beim EU-AI-Act, dass wir einfach mal uns ehrlich anschauen und sagen, haben wir jetzt wirklich das erreicht, was wir wollten? Vielleicht nicht. Und dann muss man vielleicht auch mal den Hebel nochmal umlegen. Ja.
Es ist ja nur nicht so, dass der AI-Act irgendwie 200 Jahre alt ist und jetzt mal langsam feinjustiert werden muss, sondern der ist wenige Monate alt, was seine letzte Wirksamkeitsstufe vorerst angeht. Und da kommen zwar noch ein paar andere, aber das richtige Inkrafttreten ist eben im letzten Jahr geschehen. Und trotzdem gibt es schon von ernsthaften Seiten der EU Diskussionen, ein Moratorium einzurichten. Will sagen, erstmal, wir versuchen den einzufrieren, den AI-Act. Und bis jetzt gehen jetzt erstmal nicht weiter, was diese Regulierung angeht. Wünscht man sich nicht eigentlich bei einem Thema, das ja auch schon vor einem halben Jahr so präsent war und so klar in der Wirkung, was so deutlich darüber entscheidet, ob dieser Kontinent in 10, in 15, in 20 Jahren noch wohlhabend ist, noch reich ist, noch erfolgreich ist. Hätte man da nicht eigentlich gleich von Anfang an überlegen sollen, etwas sinnvoll zu bauen? Und ich rede jetzt nicht nur vom AI-Act, sondern ich rede eigentlich von, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, so den 3 letzten großen digitalen Regulierungen. Sind wir einfach vielleicht in Deutschland, in Europa schlecht in Regulierung?
Ich finde, wenn man sich die Gesetzgebung auf diesen Feldern jetzt anschaut, ne, wenn man jetzt wie EU-AI-Act oder DSGVO oder so anschaut, ich weiß nicht, welche 3 Regulierungen du jetzt im Sinn hast oder den Data Act.
Ja, zum Beispiel Digital Markets Act könnte man einnehmen.
Digital Markets Act, ja, genau. Ja, und ich glaube auch, dass wir das noch nicht gut verstanden haben, sozusagen, wie wir diese Märkte effektiv regulieren. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass wir uns das nicht, also entweder sagen, okay, dann müssen wir ein bisschen warten, bis wir es besser verstanden haben. Oder wir müssen beispielsweise Gesetzestexte anpassen, die es schon gibt. Es gibt ja ganz viele Gesetze von, ich sage jetzt mal, Immaterialgüterrecht, Eigentumsrechten und so weiter, die man auch einfach aufrüsten könnte in Bezug auf KI und mal so inkrementell arbeiten könnte, wenn man noch nicht so weit ist. Das ist das eine. Und zum anderen frage ich mich, ja, sonst könnte man es ja auch mal noch nicht regulieren und dann eingreifen, wenn es wirklich ein Problem gibt. Und das sehen. Jetzt haben wir beispielsweise mit dem UI-Act eine große Regulierung. Das Einzige, was sie noch nicht geschafft haben zu definieren, sind eigentlich die Sandboxes. Also das sind sozusagen diese Ausnahme- und Experimentierräume, wo wir wollen, dass Unternehmen und Startups ausprobieren können, neue Technologie. Ausgerechnet das ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben und da warten wir alle sozusagen drauf, wie das aussehen soll. Das ist natürlich suboptimal, weil das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen, dass hier Leute bauen mit der Technologie, dass wir die hier beherrschen, dass wir hier die Expertise aufbauen. Dass hier erfolgreiche Unternehmen auch entstehen, die KI nutzen, ja, für all die tollen Sachen, die wir damit machen wollen. Und ausgerechnet das ist so ein Nachgedanke, zu dem wir dann es irgendwie nicht mehr zeit- und fristgerecht schaffen. Da kann man natürlich jetzt erstmal noch viele Wünsche offen haben, was so den Prozess angeht und wie wir das angehen. Und ich wünsche mir da auch eine pragmatischere Herangehensweise und denke auch so diese Attitüde, dass die ersten 5 Mitarbeiter sozusagen von einem Startup erstmal Compliance-Mitarbeiter sein müssen, um überhaupt sich in diesem Wust zurechtzufinden. Das ist einfach die falsche Einstellung zur Regulierung. Denn ganz klar ist ja, wenn wir diese Technologie irgendwann nicht mehr ausreichend verstehen, wenn hier überhaupt die letzten technischen Neuerungen es gar nicht mehr herschaffen und Leute sich damit hier nicht mehr auseinandersetzen können, daran arbeiten können, dann haben wir das Thema verpasst. Das muss unser Anspruch sein, dass hier die neuesten Sachen auch mit entstehen und in Anwendung kommen. Und daran müssen wir arbeiten und das muss Gesetzgebung unterstützen.
Wir können ja jetzt mal so einen kleinen Plot-Twist machen, weil wir jetzt sehr intensiv ins Negative reingeschaut haben, aber das musste ich einfach anerkennen in der intensiveren Beschäftigung. Der AI-Act hat bei mir emotional einiges eingerissen. Es gibt aber inzwischen eine ganze Reihe auch von positiven Elementen. Übrigens auch, was die EU angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass die EU alles komplett verbockt hat und wir dastehen und denken, um Gottes Willen. Beim AI-Act würde ich mich da noch überzeugen lassen, dass es schon so ist. Aber es gibt zum Beispiel von der EU-Kommission die Planung, was KI-Gigafabriken angeht. Ja, die sollen schon relativ zeitnah entstehen und mit vergleichsweise viel Geld auf den Weg gebracht werden. Wie ist denn da deine Position zu?
Ja, also diese KI-Gigafabriken, die sind ja nun wieder eher auf die Nutzung ausgelegt und darauf, dass hier Dinge gebaut werden, Anwendungsfelder und Anwendungsgebiete in Nutzung kommen. Und das finde ich sehr begrüßenswert. Also das ist eigentlich eher ein Investitionspaket, an dem sozusagen auch Firmen klare Investitionsbekenntnisse machen und Commitments machen, dass sie in diese Technologie investieren wollen an gewissen Standorten. Und das finde ich sehr positiv. Das meinte ich auch mit zu sagen, wir müssen mal auf die Chancen schauen und nicht nur Regeln aufstellen, sondern auch mal Investments und so weiter auf die Straße bringen. Da hast du recht. Soweit ich informiert bin, findet das auch Anklang und gibt es viele Anfragen zumindest bei den Ministerien, die dafür zuständig sind, da irgendwie mitzumachen von Firmenseite. Von daher bin ich da sehr gespannt, wann das dann auch Früchte trägt. Aber der Impuls ist sicherlich erstmal positiv zu sagen, okay, wir wollen jetzt auch mal schauen, dass hier was gebaut wird.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, und das ist mehr oder weniger das erste Mal, dass ich so kurze Zeit nach der Einführung von einem so großen Technologiekomplex dieses Gefühl habe. Mein Gefühl ist, dass bis in die EU-Kommission hinein, bis an die Spitze der EU, ein gutes Verständnis dafür vorherrscht, wie wirkmächtig künstliche Intelligenz tatsächlich ist. Also da hört man tatsächlich von allerhöchster Ebene etwas, wo ich sagen würde, die Transformation davor, sowas wie, sagen wir mal, Cloud Computing oder Social Media oder so, die wurden lange eher belächelt oder so ein bisschen zurückgestellt. Auch der von dir angesprochene Infrastrukturausbau, digitale Infrastruktur, zumindest was Deutschland angeht, war das lange Zeit so, ja, ach, da sind wir ja schon gar nicht so schlecht und das stimmt dann natürlich einfach überhaupt nicht. Aber da ist jetzt auf EU-Kommissionsebene und auch auf Bundesregierungsebene, glaube ich, das Wissen schon durchgedrungen, krass, da müssen wir richtig hinterher sein. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass es diesmal ein bisschen anders ist?
Ich glaube, dass jetzt auch der Durchbruch verschiedener Konsumerprodukte, dieser ChatGPT-Moment, der hat schon was im kollektiven Gedächtnis ausgelöst. Das ist so meine Interpretation der Dinge. Wir haben an vielen Stellen davon gehört, okay, es gibt KI, es gibt Applikationen, vielleicht wird meine Mammographie ausgelesen und da Krebs diagnostiziert, ja oder nein, weiß gar nicht, ob ich das sehe als Patient. Aber auf einmal gab es diese Applikation, die binnen weniger Monate ein paar 100 Millionen Menschen erreicht hat. Und das war schon ziemlich magisch, dass das funktioniert hat. so ein Tool sozusagen zu haben, was Leute nutzen können im täglichen, dass das veranschaulicht, ob das jetzt nützlich ist oder nicht, dass ein Computer für mich Gedichte schreiben kann, sei mal sekundär. Aber dass das geht, das ist ja auch schon ein bisschen magischer Moment gewesen, muss man glaube ich sagen. Und der war eben für alle spürbar. Und daran würde ich das so ein bisschen festmachen, dass das irgendwie schon in Gang gebracht hat, okay, hier ist jetzt was wirklich Großes auf dem Weg.
Ja, das teile ich als Einschätzung. Ich hatte so ein paar Situationen, wo ich zum Beispiel Vortrag gehalten habe über künstliche Intelligenz vor so einem klassischen deutschen Mittelständler. Also so richtig die Unternehmen, auf die es ankommt, die Wirtschaftsleistung erarbeiten in der Fläche. Das sind ja nur zum Teil große Unternehmen, sondern gerade in Deutschland eine Vielzahl so von kleineren und mittelständischen Unternehmen, die einen sehr wichtigen Faktor oder wenn sie vielleicht sogar den wichtigsten Faktor in der Wirtschaftskraft dieses Landes ausmachen. Und so ein klassischer Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen, den ich in den letzten 20 Jahren wirklich hunderte Male gesprochen habe, ja, also als Prototyp, und das meine ich gar nicht böse, sondern es ist schon wirklich ein Typus, der war bisher noch nie wirklich tief beeindruckt von der digitalen Sphäre. Mit ganz wenigen Ausnahmen, die auch eher in Geschäftsmodellen des Digitalen unterwegs waren. Aber der klassische mittelständische Geschäftsführer in so einem metallverarbeitenden Betrieb, der war nicht beeindruckt. Bisher. Und jetzt bei KI nehme ich das erste Mal wahr, dass diesen sehr, sehr wichtigen amerikanischen Begriff Sense of Urgency, also einen Sinn für die Dringlichkeit des Ganzen, dass man sich beeindrucken lässt von einer Technologie und merkt, oh wow, hier müssen wir wirklich arbeiten. Dieser prototypische Mittelständler, der hat genau das jetzt zum allerersten Mal. Jedenfalls seit ich das miterlebt habe. Es kann sein, dass er 1978 irgendwie auch schon mal irgendwie wahnsinnig beeindruckt war. Aber seit ich das miterlebe, ist das, und zwar ausdrücklich durch ChatGPT, so gekommen, dass die Leute denken, krass, das ändert alles. Wie ich es zuletzt vielleicht höchstens vom BlackBerry oder vom Smartphone erlebt habe.
Mhm. Und das ist ja eigentlich sogar dahingehend erstaunlich, weil wir sind ja nun auch ein produktionslastiges Land und Automatisierung in der Produktion ist ja eigentlich schon länger ein Thema. Die Vorstellungskraft, dass wir Fabrikarbeiter und diese Tätigkeiten sozusagen automatisieren können, die gab es ja schon viel länger im Sinne und ja eigentlich viel mehr enttäuschte Erwartungen sozusagen Richtung Robotik. Ne? Also wann ist das jetzt wirklich produktionsreif? Irgendwie können da manche Roboter immer noch nicht genau das, was wir wollen. Das hat ja alles ein bisschen, dauert ja alles etwas länger bei manchen Tätigkeiten, als wir das antizipiert hatten. Und jetzt eigentlich in diesem eher White-Collar-Bereich, ne, wo es um ja eher Dienstleistungsthemen geht, Sales und so weiter, da sehen wir jetzt solche extremen Sprünge.
Ja, und diese Sprünge haben dann natürlich auch politische Auswirkungen. Dann fragen die Leute, du hast eben das Beispiel gebracht, die ersten 5 Mitarbeitenden in einem Startup müssen einfach so Compliance hinkriegen. Dann sind natürlich auch die Fragen von solchen mittelständischen Geschäftsführern, die merken, sie müssen irgendwas machen. Was können wir denn machen? Was dürfen wir denn machen? Und da ist die Antwort zu häufig, naja, so genau kann man das gar nicht sagen. Ein Teil der Unklarheit ist überhaupt erst auch durch die Regulierung entstanden, muss man ärgerlicherweise dazu sagen, obwohl sie eigentlich genau das Gegenteil bewirken konnte. Aber lass uns vielleicht genau deswegen mal zum nächsten großen Themenblock gehen, nämlich der Frage, wie die Politik dabei helfen kann, dass wir bei KI wieder aufholen. Weil das wäre jetzt aus meiner Sicht auch das Herzstück von dem, wo du als Person, gleichzeitig Unternehmerin im Bereich KI und Politikerin, einen Beitrag leisten könntest, den andere Leute nicht leisten können, weil das so zwei Felder deiner Expertise sind, oder?
Ja, also da gibt's auf jeden Fall gleich mal eine lange Liste an Themen, die wir da besprechen können. Ich glaube, das eine Thema ist ein Schnittstellenthema zwischen Politik und Wirtschaft und das ist eher unser Mindset. Also wie viel Risiko, wie viel Eigenverantwortung, wie viel Hunger haben wir denn jetzt, uns neu zu erfinden? Weil natürlich eine Technologie wie KI, die stellen sie erstmal vor die Herausforderung zu sagen, hey, in 10 Jahren könnte alles anders laufen. Und ob das, was ihr in der Vergangenheit so gut gemacht habt, dann noch relevant ist, das ist erstmal noch offen. Oder zumindest müsst ihr erstmal entdecken, wie das noch relevant ist und daraus gute Geschäftsmodelle machen, damit wir in 10 Jahren noch damit Geld verdienen können, ja, hier in Deutschland. Ich glaube sozusagen, das ist so ein Thema, das ist, glaube ich, zwischen Politik und Wirtschaft, ne? Also auch die führungsreichen Eigentümer von mittelständischen Unternehmen, auch die Manager von Großkonzernen, genauso wie in der Politik. Ich glaube, dass wir diesen Regler, ja, zwischen wie sehr können wir uns ausruhen und wie sehr müssen wir wieder ins Risiko und auf Entdeckungsreise gehen und das auch wirklich priorisieren, den müssen wir kollektiv verschieben.
Und das siehst du als Aufgabe der Politik oder?
Das sehe ich als gemeinsame Aufgabe. Das sehe ich als gemeinsame Aufgabe. Und da spielt Politik eine Rolle, weil natürlich immer da, wo Politik sagt, ja, aber wenn du das dann machst, dann kannst du erstmal mit Bußen und allem Möglichen rechnen. Also wenn ich jetzt natürlich die Regulierungsdichte erhöhe, auf einem Thema, in dem, auf dem eigentlich ich Mut, also wenn ich die Friktion erhöhe, in einem System zu innovieren, weil ich sage, oh, überall, wo du Innovationen machst, da musst du aber erstmal diese 7000 Regeln beachten, dann erhöhe ich ja die Friktion in dem ganzen System auf dem Thema. Und ich glaube, das ist was, das müssen wir kollektiv angehen. Das sehe ich aber auch in Unternehmen. Ja. Das ist nicht nur ein politisches Problem, sondern das ist so ein Systemproblem ein bisschen. Ja, dass wir eher so auf Status quo erhalten und bloß nicht zu viel Gefahr und Risiko eingehen getrimmt sind, anstatt zu sagen, nee, nee, das ist alles gut, was wir gemacht haben. Ich will das auch nicht kleinreden. Das sind ja zum Teil tolle Geschäftsmodelle, aber das reicht eben nicht mehr. Und deswegen müssen wir da Friktion rausnehmen. Und das heißt eben auch in Unternehmen, dass wir diese Räume größer und einfacher machen müssen, auch für Mitarbeiter.
Habe ich da durchgehört, dass du eine Deregulierung anregst?
Ja, also ich würde tatsächlich befürworten, sodass wir uns überlegen und ernsthaft auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, die sagt, brauchen wir eigentlich diese Regeldichte tatsächlich? Bringt die uns weiter auf den Themen, die wir treiben wollen? Und das hängt ja, also viele Regulierungen machen natürlich auch Sinn. Aber ich glaube, wir müssen fragen, mit welcher Zielsetzung machen die Sinn? Sozusagen, also helfen die uns jetzt, uns neu zu erfinden oder sind die da eher nicht so dienlich? Das schon. Und ich glaube, allgemein ist doch das Gefühl, dass es zu behäbig ist und wir Sachen sehr kompliziert machen, finde ich vom Betrieb bis zu Behörden fast schon so eine Art Zeitgeist. Und das müssen wir doch ändern. Das muss doch der Anspruch sein, dass wir das, all diese Regeln sind ja Menschen gemacht. Also müssen wir sie ja auch irgendwie ändern, rausnehmen können, wo sie sinnlos sind.
Wenn ich mir so die vergangenen, sagen wir mal ruhig 15, vielleicht sogar 20 Jahre anschaue unter dem Stichwort Industriepolitik, dann war da viel von der Haltung, der Erhalt alter Geschäftsmodelle die Rede. Also das ist ja das, was du auch gerade beschrieben hast. Die Politik hat lange darauf geschaut, wie geht es denn den großen Unternehmen möglichst gut, damit die viele Arbeitsplätze haben, damit am Ende die ganze Wirtschaft floriert und so weiter und so fort. Jetzt sind wir ja durch künstliche Intelligenz in einer Art von Umbruch, wo schon am Horizont erkennbar ist, hier kann tatsächlich quasi über Nacht etwas passieren, was ganze Branchen auf den Kopf stellt. Das heißt, in der Form gibt es nicht mehr die Sicherheit, dass man sagt, gut, dieses große Unternehmen, das bietet die Sicherheit, in den nächsten 20 Jahren sehr sichere, gut bezahlte Jobs, also gute Arbeit ins Land zu bringen. Wie funktioniert das denn im KI-Zeitalter mit Veränderungen, die wirklich innerhalb von Wochen Branchen auf den Kopf stellen können?
Also ich glaube, so die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist zu überlegen, was sind die Rahmenbedingungen, die wir stecken müssen und welche Dinge brauchen wir als Volkswirtschaft, als Land, um diese Technologie gut zu beherrschen. Und ich glaube, ein Teil, den du jetzt ansprichst, da geht es natürlich darum, wie können wir verteidigbare Geschäftsmodelle bauen im Alter von KI. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Mhm. Und wahrscheinlich ist es momentan auch noch gar nicht 100% klar, wie das aussieht. Ne? Damit ringen ja auch Technologieunternehmen derzeit. Also vielleicht kann man sagen, das weiß keiner ganz genau zu diesem Zeitpunkt, wie das geht. Aber es gibt natürlich Anhaltspunkte. Also um welche Dinge kann man solche Geschäftsmodelle bauen? Zum Beispiel proprietäre Daten und Prozess-Knowledge. Also wenn wir jetzt einfach überlegen, wir haben durch die ganzen Weltmarktführer, die hier vor Ort sind, natürlich unglaublich interessantes Know-how und Expertise, was sehr spezifische, präzisionsorientierte Prozesse angeht. Die sind erstmal nicht frei zugänglich im Internet, sondern die sitzen in den Köpfen, aber auch in den Datenbanken von Unternehmen. Wie können wir die denn jetzt anzapfen, um neue Geschäftsmodelle zu bauen? Das sollte sich jede Organisation fragen. Ne? Dann ist sicherlich auch ein Thema die Köpfe und die Leute dazu. Also wie haben wir denn genug Leute, die diese Technologien verstehen? Haben wir uns gerade beim Thema Regulierung drüber unterhalten? Haben wir denn genug Leute, die da sitzen, die das verstehen und das gut regulieren können? Wahrscheinlich können wir das ausbauen. Und wie ist es in Organisationen? Wie haben wir die Leute, die mit diesen großen Sprachmodellen hantieren können? Haben wir die Leute, die verstehen, wie man das übersetzt von wie kann KI und eine spezifische KI-Methode ein abstraktes Problem im Maschinenbau oder in der Medizintechnik oder in der Pharma-Welt lösen? Wahrscheinlich noch nicht genug. Also das heißt auch, in Leute und in Köpfe zu investieren und zu überlegen, wie können wir die Menschen mitnehmen, die einfach wieder mal dazu zu motivieren, selber sich auf die Suche zu machen danach. Hat auch was mit anpassungsfähig, Adaptability nennt man das im Englischen, ne? Also wie, da geht es schon wieder so an ganz grundsätzliche, grundlegende, ich würde sagen, so Bildungskonzepte, ne? Also vermitteln wir unseren Schülern und Schülerinnen, hey, wir bringen euch hier bei, wie man lernt, dann werdet ihr das hinkriegen mit einem guten Wertekompass und ein paar Methoden, werdet ihr gerüstet sein darauf, euch neue Sachen beizubringen und die anzueignen und damit Probleme zu lösen. Das ist eigentlich das, was wir euch vermitteln wollen. Oder was ist das Ziel von unserem Bildungssystem?
Ich glaube, dass der Wandel, der vor uns liegt, dass der, wenn er gelingen soll, ganz massive Bildung voraussetzt. Und ob er gelingt, wird eine Bildungsfrage. Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung. Jetzt ist aber ein sehr, sehr großer Punkt an KI und Bildung, dass wir in Deutschland zum Beispiel ein relativ föderales System haben, was so klassische Bildungssituationen angeht einerseits. Und das andererseits die Forschung im Bereich KI, so auch aus den großen Universitäten in Deutschland, die ist gar nicht so schlecht. Aber es hapert offenbar immer noch an der Übersetzung zwischen Forschung, so Grundlagenforschung, ins Unternehmerische. Was kann denn Bildung in diesem Bereich bringen, wenn wir es bisher nicht schaffen, die bestausgebildeten Leute dann auch noch zu UnternehmerInnen zu machen, die die entsprechenden Geschäftsmodelle erfolgreich am Markt platzieren?
Ich glaube, das sind ehrlich gesagt wahrscheinlich verschiedene Hebel. Also zum einen ist ja mal die Frage, wie sichtbar und positiv belegt ist denn Unternehmertum allgemein in der Gesellschaft?
Was ist da deine Einschätzung?
Also ich glaube, es gibt da so lustige Studien, wer immer der Mörder ist bei Tatort oder so. Und ich glaube, es ist auch oft der oder die böse Unternehmerin. Das heißt, ich glaube, einmal ist es wahrscheinlich so eine Frage, wie sehen wir das denn? Gönnen wir Leuten auch unternehmerischen Erfolg? Und finden wir das ein erstrebenswertes Ziel, dass Leute Unternehmen gründen? Ich glaube schon. Ich glaube, das gehört mehr in den Fokus. Es gibt auch tolle Initiativen, ne, die in die Schulen gehen, Startup-Teams oder andere, die sozusagen versuchen, einfach auch ein Verständnis überhaupt für dieses Berufsbild zu schaffen. An anderer Stelle ist es ja vielleicht so, dass ich einfach dieses Berufsbild nicht kenne. Wenn ich damit privat nichts zu tun habe, ist das vielleicht nicht das Erste, was mir vorgeschlagen wird in meinem Berufstest, den ich irgendwann mal als Heranwachsender mache, ist vielleicht nicht die Option, oh, du könntest auch ein Unternehmen gründen. Also auch einfach zu zeigen, da gibt es Pfade und das ist toll. Und ich meine, viele Unternehmerfamilien und Unternehmer, kleine Betriebe, Handwerksbetriebe, aber auch mittlerweile Weltunternehmen übernehmen ja auch unglaublich viel Verantwortung vor. Also ich glaube, das eine ist Awareness, dass man das sieht. Und das zweite, dass es positiv belegt ist, man das Gefühl hat, hey, das will ich auch machen. Ich möchte da auch hin. Und dann, und das machen ja auch einige Programme an einigen Universitäten. Unternehmertum in München ist eins der berühmtesten, würde ich sagen, und erfolgreichsten, die es schaffen, auch dann im Studium und während der Ausbildung so diese Kompetenzen bereitzustellen an dem Moment, an dem es sozusagen drauf ankommt. Ja, wenn ich mir gerade Gedanken mache, wenn ich vielleicht ein tolles Paper geschrieben habe und jetzt geht's drum, das in die Anwendung zu bringen, dass das nicht irgendwo in einem IP-Transfer-Office verstaubt, wo man dann sagt, okay, hier gebe ich mal mein Papier ab und jetzt guckt mal irgendjemand, ob er das loswerden kann und lizenzieren kann, sondern hey, das könnte wirklich ein Weg sein, dass ich das in eine Firma baue. Aber jemand, der in Biochemie promoviert hat, sag ich mal, und da jetzt sehr spezialisierten Weg gegangen ist, der weiß vielleicht nichts darüber, wie komme ich an Kapital, wie schreibe ich überhaupt einen Businessplan, wie mache ich aus einer Idee ein Produkt, ja, wie baue ich um Produkt rum dann auch eine wirkliche Firma und Vision. All diese Themen müssen wir viel mehr auch ins Zentrum rücken. Und ich habe ja beispielsweise auch, ich habe ja in der Schweiz studiert, also auch im deutschsprachigen Raum, aber auch in den USA. Und da wurde das oft auch ein bisschen belächelt. Die sind so salesy irgendwie, die Amerikaner. Ja, die können das gut verkaufen, aber hat das dann so viel Substanz? Das drückt ja auch so ein bisschen eine Haltung aus, ja, so nach dem Motto, oh, das ist auch ein bisschen anrüchig, wenn man das jetzt so monetarisiert und so verkauft. Ja. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen vielleicht unsere Einstellung ändern, weil am Ende, klar, geht's darum, Wert zu generieren für andere Menschen, für andere Unternehmen. All das gehört in diese Ausbildungszweige rein.
Ich sehe das ganz ähnlich, auch dass das Unternehmerische entweder gering geschätzt wird oder so abgewertet wird oder manchmal sogar als Gefahr betrachtet wird. Und die bösen Unternehmer, die uns übers Ohr hauen und so, das sind schon häufige Erzählungen. Gleichzeitig gibt es eine jüngere Generation, die Unternehmertum extrem für sich entdeckt hat und dann über TikTok irgendwie erzählt, wie man irgendwie Side-Hustles macht. Aber lass uns mal ganz kurz einen Schlenker zurück zur Bildung machen, weil ich da eine interessante Situation beobachtet habe, nämlich, dass es eine Art Uneinigkeit darüber gibt, was der Kern einer Bildung im Bereich KI so sein könnte. Da gibt es Leute wie Jensen Huang, also den Chef von Nvidia, einen der ganz großen KI-Profiteure, der mit seiner Firma zeitweise die wertvollste Firma der Welt war, weil er Chips designt, die besser für KI geeignet sind als fast alles andere. Der sagt, bringt euren Kindern nicht mehr Programmieren bei. Das macht alles die KI. Das ist totaler Quatsch. Don't do it. Und dann gibt's andere, die sagen, nee, ganz im Gegenteil. Wir müssen viel größeres Wissen in die Köpfe kriegen darüber, was im Hintergrund passiert. Was also die Basis ist für Programmierung und KI. Schon allein deswegen, weil die KI das vielleicht besser kann, aber der Mensch ja an bestimmten Punkten auch entweder feinjustieren oder kontrollieren oder was auch immer machen muss, um was man eben nur mit einem tieferen Know-how machen kann. Bei welcher dieser beiden Denkschulen fühlst du dich denn eher zu Hause? Programmieren lernen, ja oder nein?
Ich sehe das so ein bisschen als die Frage auf der Metaebene sozusagen, wollen wir Architekten sein dieser Systeme oder nicht? Also ich kann nur sagen, ich möchte auf jeden Fall eher im Architektenbüro sitzen von diesen Technologien und verstehen, wie es funktioniert und verstehen, wie wir es bauen und auch, wo wir Grenzen setzen können und müssen. Wo sind eigentlich die wirklichen ethischen Diskussionen und so weiter? Also ich glaube, deswegen, dass so ein Verständnis für eine Architektur, da muss man schon eine gewisse Tiefe haben, das sehe ich schon so. Ich glaube, das muss man wieder entkoppeln von, wie sind die Jobaussichten in so einem Beruf? Also ich kann sozusagen schon verstehen, dass einige sagen, ja, wahrscheinlich gibt es einige Berufsbilder auch im Software Engineering, die sehr, so sagt man das immer, kommoditisiert werden, also die sozusagen jetzt auch durch generative KI ablösbar werden, also sehr einfache Programmiertätigkeiten. Da sehen wir jetzt schon sehr große Produktivitätsgewinne durch Copiloten. Und deswegen würde ich das entkoppeln. Aber ich glaube, das Wissen, ob das jetzt in der ganzen breiten Bevölkerung da sein muss, um ehrlich zu sein, das weiß ich nicht, ob man sozusagen bei jedem erstmal so 3 Semester Software Engineering oder Machine Learning reinhaut. Weil ich glaube, das braucht es auf jeden Fall als Gesellschaft und Volkswirtschaft, dass wir solche Leute haben, auf jeden Fall. Und ich glaube, dann brauchen wir eine Art Zwischenstufe, dass ein Verständnis dafür besteht, wo sind die Grenzen? Was sind wichtige Mechanismen? Da geht es ja auch um Daten. Wie werden Daten kuratiert? Wie gehe ich mit meinen eigenen Daten um? Wie weit ist Erklärbarkeit gewährleistet? Wann ist Erklärbarkeit denn wichtig für Leute? Wann nicht? Wann wollen wir und müssen wir insistieren darauf? Und wann sagen wir eigentlich, ich weiß ja auch nicht genau, wie mein Handy funktioniert. Ich benutze es trotzdem so quasi, ne? Also deswegen, ich würde das so ein bisschen differenziert betrachten und sozusagen sagen, Jobperspektive kann ich verstehen, dass sozusagen dann noch die Architekten wahrscheinlich eine wesentliche Rolle spielen werden, auch im Jobmarkt, und die brauchen wir auf jeden Fall hier. Und für die Bevölkerung, glaube ich, brauchen wir nicht in dieser Tiefe sozusagen, es braucht jetzt nicht jeder ein Informatikstudium, glaube ich, in der Gesellschaft, um auch auf wichtigen ethischen und gesellschaftlichen Themen mitzudiskutieren.
Apropos jeder und jede, ab 1. September 2025 ist in China bis in die Grundschule runter eine Art Schulfach KI verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler. Wir haben in China seit 2018 die ersten Versuche damit, KI als eine Art Schulfach wiederkehrend im Curriculum zu installieren. Das ist in China erstmal probeweise in wenigen 10.000 Klassen gemacht worden. Und dann hat man festgestellt, das ist so wichtig, dass die Leute das wissen müssen. Glaubst du, ein Schulfach KI, so plakativ sich das anhört und so sehr auch immer irgendwie jede Interessengruppe fordert, es muss ein eigenes Schulfach für meine Schmetterlingskunde geben, wobei bei Schmetterlingskunde sehe ich es total ein. Aber glaubst du, wir brauchen ein Schulfach KI?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall richtig, dass Schülerinnen darüber Kompetenzen erlangen müssen. Ob wir diese Inhalte in bestehendes Schulfach Informatik gießen oder ob das in einem anderen Schulfach Platz findet, da wäre ich jetzt nicht so, ich sage es mal, ideologisch. Mhm. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass diese Kompetenzen, auch Umgang mit eigenen Daten und so weiter, schon sehr essentiell sind. Also ich glaube, das darf nicht fehlen, so eine Medien- und Technologiekompetenz oder wie man das jetzt nennen möchte, das kann man sicherlich auch eingliedern. Aber ja, das finde ich schon sehr essentiell.
So abseits von Bildung, wo, glaube ich, auch ein sehr großer Konsens herrscht, dass das im Bereich KI ziemlich essentiell ist, gibt es ja aber im Großraum künstliche Intelligenz eine ganze Reihe von verschiedenen Ebenen der Wertschöpfung, über die wir selten politisch so diskutieren, wie aus meiner Sicht das notwendig ist. Ja, da gäbe es dann so Ebenen wie die großen Sprachmodelle, die hast du schon angesprochen. Müssen wir wirklich da aus Europa immer auch einen absolut führenden Mitkonkurrenten auf dem Weltmarkt der großen Sprachmodelle haben? Eigene KI-Modelle, die jetzt abseits der großen Sprachmodelle Datenmengen zum Beispiel von den angesprochenen Mittelständlern, die so einen Datenschatz haben, die Weltmarktführer in irgendeinem Bereich sind. Brauchen wir da eigene Datenmodelle? Brauchen wir eigene Datencenter? Brauchen wir eigene Chip-Designs? Brauchen wir eine eigene Chip-Produktion? Muss die hier sein und auch europäischen Unternehmen gehören? Oder reicht es auch, wenn das von Intel ist oder von einem chinesischen? Also da gibt es ganz viele Fragen. Wie würdest du die denn politisch beantworten? Wo sind die Ebenen der Wertschöpfung im Großbereich KI, wo wir auf jeden Fall in Deutschland und Europa so eigenständige Produkte, eigenständige Unternehmen, eigenständige Bereiche brauchen.
Also ich glaube, ganz konzeptionell sprichst du damit ja auch so einen, eigentlich dieses schöne Wort Souveränität an. Wie souverän wollen wir sein? Also so wie ich den Begriff für mich interpretiere, heißt das, ich habe Entscheidungsfähigkeit, ich kann noch Entscheidungen treffen und ich kann diese auch einigermaßen unabhängig treffen.
Ja.
Und ich habe Wahlmöglichkeiten und Gestaltungsraum. Wann immer ich ja nur noch eine Option habe, würde ich sagen, für mich weiß ich nicht, wie souverän ich bin, weil ich habe eigentlich im Grunde genommen keine andere Wahl.
Ja.
Da werden wir jetzt immer mehr sensibilisiert. Und ich möchte auch ganz ausdrücklich sagen, für mich heißt Souveränität auch nicht sowas wie Isolationismus. Also wir müssen alles jetzt nur noch made in Germany bauen. Ich glaube, das ist auch unrealistisch. Wir sehen ganz klar, da wo große auch Kooperationen auch über Landesgrenzen hinweg entstehen, da entsteht auch tolle Forschung, da entstehen auch tolle Produkte. Also ganz explizit möchte ich mich davon distanzieren. Aber trotzdem, glaube ich, sehen wir jetzt auch einfach der geopolitischen und machtpolitischen Lage ins Auge. Und wir sehen, dass viele Allianzen oder viele Gefüge, wie wir sie gewohnt waren, auch mal in Frage gestellt werden. Und da entstehen, und dann werden da so Abhängigkeiten klar und sichtbar, wo wir keine Entscheidungsfreiheit mehr haben momentan. Und das wäre so die Maxime, mit der ich draufschauen würde. Und jetzt, ne, ist diese Debatte natürlich, brauchen wir einen europäischen Cloud-Provider und müssen wir den um jeden Preis bauen? Und werden wir das jetzt schaffen in den nächsten 12 Monaten? Also wahrscheinlich nicht. Also das sind einfach auch gute Produkte, die die Leute da auf den Markt gestellt haben, auch international. Aber wenn wir natürlich nie mit diesem Blickwinkel draufschauen und mal anfangen, solche Produkte auf den Weg zu bringen, wenn wir quasi uns von vornherein auch schon verbieten, auch nur dran zu denken, wir könnten da auch ein global führendes Unternehmen bauen, können wir auch zu Hause bleiben. Also wenn wir quasi schon aufgegeben haben, dass wir auf irgendeiner dieser Achsen nochmal weltführend werden können, das fände ich jetzt auch sehr schade. So, also da kann doch Deutschland mehr. Das ist eine Frage auch der Zeitachsen, würde ich sagen. Ne? Also können wir jetzt sofort sozusagen den Hahn abdrehen für jegliche Digital-Chip-Services? Und ist ja sowieso total unrealistisch.
Ja.
Ne? Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber finde ich, ist es richtig, sich da auf den Weg zu machen und Modelle zu suchen, dass wir da wieder mehr Entscheidungen Freiheit haben. Ja, absolut.
Ja, vor allem, weil Souveränität jetzt gerade im digitalen Bereich, man spricht auch von digitaler Souveränität, da haben wir auch schon mal einen Podcast hier drüber gemacht. Die digitale Souveränität hat halt auf der anderen Seite nicht nur, naja, dann kann ich mich nicht auswählen, sondern tatsächlich eine Erpressbarkeit. Das bedeutet, in dem Moment, wo man nur noch einen Standard zur Verfügung hat, der auch am Markt mehr oder weniger konkurrenzlos dasteht, oder was auch passieren kann, zwei Standards, wo man sich vielleicht jetzt nicht zwischen Pest und Cholera, aber zwischen Regen und Traufe entscheiden muss. Das ist mit einem so einem dualen Sphärensystem im Technologiebereich zwischen USA und China auch nicht völlig unwahrscheinlich, dass das irgendwann passieren kann. In diesem Moment wird halt digitale Souveränität zu einer Frage, bin ich erpressbar oder nicht? Mhm. Und Erpressbarkeit ist sowohl geopolitisch wie auch ökonomisch weder ein Gefühl noch ein Zustand, der besonders wünschenswert ist, vorsichtig gesagt. Und da sehe ich eben schon, dass in ganz vielen Bereichen weder die Frage ist, was schaffen wir in 12 Monaten, sondern die größere Frage ist, ja, wie können wir denn umgehen, die Erpressbarkeit kurz-, mittel- und langfristig so massiv wie möglich zu reduzieren? Das ist ein Punkt, wo leider dieses alte Präventionsparadox gilt. There's no glory in prevention. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann merkt, oh shit, ich bin tatsächlich erpressbar. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es gar nicht so schlimm, weil davor hat es sich nicht so schwierig angefühlt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo dann tatsächlich jemand gegenüber ist, der die Daumenschrauben anlegt, da wird es dann schwierig. Oder um es mal noch konkreter zu machen, du bist ja wahrscheinlich mit auch beauftragt, für die FDP ganz konkrete Schritte in Gang zu setzen. Was könnten wir von Bundesregierungsseite aus tun? Gerne ganz konkrete Vorschläge, um den Großbereich KI-Wirtschaft in Europa konkurrenzfähiger zu machen, um Europa weniger erpressbar zu machen, um den in Deutschland und Europa voranzubringen.
Wir hatten jetzt über ein paar Themen auch schon gesprochen. Ich glaube, das eine ist eben mal zu signalisieren. Ich glaube, da ist sozusagen das politische Signal, wir wollen hier führend sein und wir wollen hier große Investitionspakete auch dazu lancieren, ist schon mal gar nicht so schlecht, weil dann kann natürlich auch private Investitionen folgen. Ne? All diese Investitionspakete, die wir jetzt auf den Weg bringen für verschiedene Themen in diesem Sondervermögen, ich finde, die können nur ihre volle Wirkmacht entfalten, wenn dann auch privates Kapital, wenn das 10-mal gehebelt wird und dann noch 10 private Euro auf jeden staatlichen Euro folgen, dann kann sowas meiner Meinung nach erfolgreich sein. Und dafür müssen wir eben dieses Kapital auch auf den internationalen Kapitalmärkten und diese Investoren auch davon überzeugen, dass wir das hier wirklich wollen und auch hier die Rahmenbedingungen schaffen, um das hier erfolgreich zu machen. Und deswegen ist das Thema Regulierung auch so wichtig und auch, ich sag mal, innovationsfreundliche Regulierung. Weil wenn wir sagen, wir wollen eigentlich Digitalisierung, Innovation und Transformation, aber das Erste, was wir machen, ist, wir stellen erstmal 7 Klötze in den Weg, dann verstehen das internationale Investoren nicht. Mhm. Dann fragen die sich, verstehe ich nicht. Wenn ich es nicht verstehe, vielleicht investiere ich dann da auch nicht.
Ja.
Das Zweite ist, betrifft auch beispielsweise den Bereich digitale Infrastruktur, ne, Rechenzentren und dergleichen. Das ist deswegen auch ein wichtiges Signal, dass wir das tun. Die Gigafabriken finde ich jetzt schon mal positiv, weil die sind auch eine Art Bündelung. Also wenn ich noch einen Tipp hätte, was Digitalpolitik und so weiter, KI angeht. Ich weiß, wir denken oft in föderalen, in dezentralen Strukturen. Und das ist auch sehr, hat für verschiedene Aspekte auch Vorteile. Aber ich glaube, auf dem Thema Investitionen müssen wir uns mal trauen zu sagen, wir wollen jetzt 1, 2 große Dinger bauen. Und wir können nicht jeder Kreisstadt den KI-Orden verleihen. Das tut natürlich weh im täglichen Geschehen, weil wer will schon sagen, nee, ich glaube, du bist es nicht, sondern wir müssen es hierhin bauen. Das wird immer dafür sorgen, dass Leute sagen, ich will es aber hier. Man wird quasi mehr Leute enttäuschen, als man glücklich macht, wenn man sowas bündelt. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, weil wenn wir uns im globalen Ressourcenspiel mal anschauen, welche Beträge große Technologieunternehmen alleine in die Hand nehmen können, weil sie so ressourcenstark sind, das in den Vergleich setzen, dann wird ganz schnell deutlich, wir können es nicht in Rasensprenger geben und gleichmäßig übers Land verteilen. Wir müssen es bündeln und fokalisieren. Das wäre mein zweiter Aufruf an der Stelle, das dem auch nicht nachzugeben, sondern wirklich zu sagen, wir bauen jetzt 1, 2 Leuchttürme. Ja, und das gilt für Deutschland, aber auch für die EU eigentlich schon. Ne? Wir denken da auch.
Und nicht 100 Leuchttürmchen.
Nicht 100 Leuchttürmchen. Das bringt dann nichts. Dann haben wir 100 Sachen, die so lala laufen, über die keiner redet, sondern wir brauchen da eine Bündelung und da müssen wir, das wäre so ein europäischer Denken. Dafür ist sowas, ich glaube, sowas wie, wie nennt man das im Englischen? Ich finde gerne Übersetzung im Deutschen, Statesmanship, so ein bisschen notwendig. Also, dass man, um das Größere möglich zu machen, auch mal Zugeständnisse macht. Damit das in der EU funktioniert, können wahrscheinlich auch nicht alle Mitgliedstaaten gleichermaßen, ne, auf all diesen Themen bedient werden, sondern vielleicht muss man auch da Schwerpunkte finden. Das wäre so das Dritte, ne? Also so, das ich sehr wichtig finde.
Ja, sehe ich auch total, so eine bestimmte Form von Dezentralität, Föderalismus zugunsten von so ein paar stärkeren Punches sehe ich auch. An dieser Stelle leiten wir gerne über nicht nur zum dritten Themenblock, sondern machen vorher nochmal einen Schlenker zum KI-Tool der Woche. Das KI-Tool der Woche, also rausgesucht von Markus Schwarze.
Das KI-Tool der Woche ist heute die Studio-Software von 11 Labs. Damit kann man eine beliebige Stimme klonen und neue Texte einsprechen lassen. Wer will, lädt dazu einen mit der eigenen Stimme vorgelesenen Text hoch, lässt 11 Labs den Duktus und die Sprachmelodie erkennen und kann seine Stimme anschließend immer wieder für neue, eingetippte oder KI-generierte Beiträge wiederverwenden. So habe ich das auch für diesen Beitrag gemacht. Ihr hört also nicht den echten Markus Schwarze, sondern eine KI-generierte Aufnahme. Was ich hier sage, habe ich per getipptem Text produziert. Das ist ganz nützlich, wenn mal im Nachhinein ein Satz geändert werden soll. Den muss man dann nicht neu einsprechen, sondern nur wie in der Textverarbeitung Word ändern. Zur Verfügung stehen außerdem hunderte von anderen Stimmen, die man verwenden kann. Da gibt es zum Beispiel Susi, Neander und Anton.
Ich bin Susi und sprich mit einem leicht österreichischen Akzent. Ich eigne mich ganz gut fürs Telemarketing. Meine Stimme ist sympathisch, freundlich und selbstbewusst.
Ich bin Neander Wallace. Ich spreche mit einer gereiften männlichen Stimme und sehr viel Tiefe.
Ich bin Anton und habe eine Stimme mit einem tiefen, resonanten Bariton, der ein Gefühl von Schwerkraft und Intensität trägt. Der Ton ist reich und vollmundig. Meine Stimme enthält eine zugrunde liegende Spannung, die sich perfekt für Thriller- und True-Crime-Aufnahmen eignet.
Wie gerade gehört, kann man in einer Textdatei verschiedene Stimmen miteinander sprechen lassen. Das funktioniert auch mit übersetzten Texten. So kann meine eigene KI-Stimme Englisch, Französisch und Chinesisch. I've learned English in school and during a year in the USA. Mon français est plutôt moyen. En réalité, il est plus suffisant pour écouter que pour parler. Übersetzt, mein Französisch ist eher so lala. Es reicht in der Realität mehr zum Zuhören als zum Aussprechen. Meine Chinesischkenntnisse tendieren klar gegen Null, aber mit 11 Labs kann meine geklonte Stimme auch das.
我的中文水平显然接近于零，但通过 11 Labs， 我的克隆声音也可以做到这一点。
Hinzu kommen in der Studio-Software von 11 Labs Regieanweisungen. Man fügt sie in eckigen Klammern hinzu, mysteriös und verschwörerisch soll meine Stimme zum Beispiel in diesem Satz klingen. Erfreut und euphorisch klingt sie natürlich ganz anders. Sogar lachen kann die Stimme, wenn ich die KI entsprechend anweise.
Aus Büchern Tonaufnahmen zu machen, wird so ein Klacks. Nur bei manchen Fremdwörtern oder Ortsbezeichnungen ist die KI-Software manchmal überfordert. 11 Labs hat zwar einen speziellen Ausspracheeditor, der ist allerdings in der Bedienung so kompliziert wie die Zuordnung von KI-generierten Betriebsausgaben eines Selbstständigen in der Steuererklärung. Ist die Rechnung eines KI-Dienstes nun unter Werbungskosten zu hinterlegen oder unter Software? Und was hat es mit dem Reverse-Charge-Verfahren auf sich? Die Kosten für 11 Labs sind ebenfalls nicht gerade einfach. Los geht's für eine sinnvolle Nutzung ab $18.33 im Monat. Dafür erhält man 100.000 sogenannte Credits. Das entspricht ungefähr 100 Minuten KI-generierter Sprachaufnahmen. Jede weitere Minute kostet in diesem Tarif 30 amerikanische Cent. Interessant wird der Dienst auch für Unternehmen, die automatisiert bestimmte Sachen vertont haben wollen. Seien es nun Durchsagen auf dem Bahnhof oder Kundengespräche mit einer per KI instruierten Sprachagentin. Dann wird eine KI wie von 11 Labs per API angezapft. Das ist eine Programmierschnittstelle zwischen Servern. Im Grunde muss man sich eine API wie einen erweiterten Zugang zur Vertonung mit angehängter Kreditkarte vorstellen. Abgerechnet wird pro vertontem Wort oder vertonter Silbe. Im ganz großen Stil macht das einer der berühmtesten YouTuber der Welt, Mr. Beast. Der zählt mehr als 400 Millionen Abonnenten. Seine populärsten Videos erreichen mehrere hunderte Millionen Abrufe. Mr. Beast ist eine Art Thomas Gottschalk fürs YouTube-Zeitalter im weltweiten Maßstab. Er macht regelmäßig sowas wie Wetten das mit besonderen Herausforderungen für Spielteilnehmer. Da müssen dann zwei Leute 100 Tage in einem Bunker verbringen, Aufgaben erledigen und sich dabei filmen lassen. Wer bis zum Schluss durchhält, bekommt $500.000. Im Original ist das halbstündige Video auf Englisch. Dank KI-Technik kann man es sich auch auf Deutsch, Französisch oder Vietnamesisch antun. Das sind dann nicht einfach nur übersetzte Untertitel, die eingeblendet werden, sondern echte KI-generierte, umschaltbare Tonspuren. 24 Audiospuren in den wichtigsten Weltsprachen stehen zur Auswahl. Die Stimmen klingen dann zwar nur so ungefähr wie die im Original, aber sie erreichen sprachbasiert ein erheblich vergrößertes Publikum. Gegründet wurde 11 Labs übrigens von zwei Polen, die sich über die schlechte Synchronisation amerikanischer Filme im polnischen Fernsehen ärgerten. Inzwischen kam die 11 Labs Software unter anderem bei der automatischen Übersetzung von Pressekonferenzen während der polnischen EU-Präsidentschaft zum Einsatz. Muss man sich nun Sorgen machen, dass andere die eigene Stimme missbrauchen, um falsche Sachen zu erzählen? Das ist durchaus möglich. Es verstößt aber gegen die Nutzungsbedingungen von 11 Labs. Die schreiben vor, dass bei hochgeladenen Stimmen das Einverständnis des Sprechers oder der Sprecherin vorliegen muss. Zum anderen können professionelle Sprecher ihre Stimmen bei 11 Labs vermieten. Verwenden dann andere diese Stimme, verdient man 2 oder 3 US-Cent pro 1000 Wörtern daran mit. Eine Luise Helm, die markante deutsche Stimme der amerikanischen Schauspielerin Scarlett Johansson, könnte sich so ein passives Einkommen generieren. Damit so eine Stimme dann nicht missbräuchlich eingesetzt wird, kann man festlegen, dass die Stimme nur in besonderen Kontexten eingesetzt werden darf, zum Beispiel für die Bildung und professionelle Präsentation, nicht aber für die Werbung oder Unterhaltung. Wer bis hier zugehört hat, kann mir gerne mal sagen, was er von KI-generierten Stimmen im Allgemeinen und meinem kleinen Vortrag hier im Besonderen hält. Ruft einfach bei meiner KI-Assistentin Domenica an, nennt ihr das Stichwort KI-Tool der Woche im Podcast Tech, KI und Schmetterlinge. Zwei, drei Sätze mit euren Einschätzungen nimmt sie gerne entgegen. Bitte beachtet, dass das Gespräch aufgezeichnet wird und möglicherweise von uns veröffentlicht wird. Die Nummer von Domenica lautet 0511 166 53248.
Ja, das ist das KI-Tool der Woche. Danke, Markus Schwarze. Wir kommen jetzt zum dritten Themenblock. Naheliegenderweise dem Ausblick, wie sieht denn die KI-Zukunft aus und das speziell im Bereich Politik. Und anfangen würde ich gerne darüber zu reden, wie künstliche Intelligenz in der Politik selbst verwendet werden kann oder zumindest könnte.
Ja, das finde ich ist eine total spannende Frage und ich finde das auch gerade sehr aufregend, darüber als FDP-Generalsekretärin nachzudenken, weil wir das ja jetzt auch gemeinsam in der FDP neu definieren können. Eine unglaubliche Chance, die ich da sehe, ist, Beteiligung und Expertise neu und besser und schneller zusammenzuführen. Ich kann gerne mal sagen, was ich da konkret meine. Das eine ist ja, dass wir eigentlich, und da kann man, glaube ich, sagen, jetzt einfach sich in Umfragen umschauen, dass es eine gewisse Politikverdrossenheit vielleicht gibt. Man hat so das Gefühl, man kann einmal alle 4 Jahre sein Häkchen setzen und dazwischen, sag ich mal, machen die, was sie wollen. Ja, so, wenn ich es jetzt mal so formulieren würde. Und ich glaube eigentlich, dass künstliche Intelligenz uns jetzt die Möglichkeit gibt, viel mehr Pulse-Checks zu machen. Ne? Das kann innerhalb einer Partei sein, das kann auf gewissen Themen sein, das könnte auch kommunal sein. Wir können jetzt unglaublich effizient und strukturierte Daten auswerten, viel besser verstehen, wo Leute gerade ihre Probleme sehen und was ihnen eigentlich auf der Leber liegt.
Das finde ich total spannende Perspektive, weil ich das bis jetzt noch gar nicht so oft gehört habe, nämlich wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass die Politik bisher, und das war früher sogar noch intensiver, stark umfragegetrieben ist. Das war eine Zeit lang auch so ein ganz wichtiger Talk. Die Umfragen bestimmen die Politik und dann gehen die Umfragen runter und die Politik verändert sich, obwohl ja eigentlich noch niemand gewählt hat. Und was du gerade so skizzierst, ist, dass wir mit KI dadurch, dass künstliche Intelligenz auf großer, breiter Front ständig Dialoge führen kann und die auch noch auswerten kann, dass KI eigentlich die moderne Dauerumfrage und eine ständige Sentimentanalyse von den politischen Regungen der Bevölkerung hinkriegen könnte. Ist das das, worauf du hinaus möchtest? Dass wir ganz engmaschig sehen, was wollen die Leute gerade? Wie empfinden sie das?
Ja, ich finde das spannend, dass wir, und das sehen wir beispielsweise, wenn wir uns, ich weiß nicht, ob die Hörer Audrey Tang vielleicht kennen, ehemalige Digitalministerin Taiwans. Da gibt es sozusagen auch dieses Konzept von Broad Listening und ich sage jetzt mal Tools, die man einsetzen kann, um gewisse Themen nicht nur zu finden, sondern auch breiter zu diskutieren, sage ich jetzt mal, in Foren, die eben auch digital organisiert sein können. Ja, das muss ja auch nicht alles nur digital sein. Ich habe auch nichts dagegen, wenn sich Leute zusammensetzen im Forum ja ihrer Gemeinde oder ihres Bundeslandes oder so. Aber ich finde, das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt haben in einer modernen Welt, in der wir merken, dass es Leute weniger Zeit finden für Vereinstätigkeit, weniger Zeit finden für diese ehrenamtlichen Engagements, weil eben die Zwänge der modernen Zeit ja sind, wie sie sind. Wir haben weniger Familien vor Ort, die sich vielleicht irgendwie, wo sich die Eltern mal kümmern können, um die Kinder muss gefühlt alles ein bisschen anders organisieren. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch die Aufgabe, ne, zu schauen, wie können wir diese Instrumente gut nutzen. Und das Zweite ist, also mal zu verstehen, was sind eigentlich die Probleme, wie geht's Leuten? Und damit meine ich nicht, das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, dass man den Leuten immer nach dem Mund redet und dann quasi immer genau das so macht. Aber ich glaube, es hilft schon zu verstehen, zum Beispiel, wo sind die Probleme? Und ich glaube, das Zweite ist auch dann zu verstehen, wie können wir den Lösungsraum dann auch für sowas nutzen? Ja, und wie können wir auch in diesem ja immer fragmentierteren politischen Raum, wo es gefühlt gar nicht mehr zu Diskurs kommt oder einfach zu wenig, wo sich Leute gefühlt anschreien im öffentlichen Raum und einander nicht mehr zuhören, und nach Kompromissen ringen und da Lösungen finden. Wie können wir da vielleicht auch solche digitalen Tools nutzen, um auch so einen Diskurs breiter aufzustellen und da zu Lösungen zu kommen? Und das heißt ja nicht, dass das das Ausschließliche ist, aber ich glaube, diese Verknüpfung, da steckt was drin. Und das ist jetzt auch die Aufgabe als Generalsekretärin, da konkrete Dinge auf die Straße zu bringen. Und daher, vielleicht können wir nochmal eine weitere Diskussion haben, wenn sich das schon mehr konkretisiert hat. Und um den Bogen mal zu spannen, auch zur Organisation außerhalb von politischen Parteien, da spielt das ja auch eine Rolle. Also jede Organisation, die jetzt gerade versucht, sowas wie ein ChatGPT-Firmen intern aufzustellen, so ein Rack-System oder so, versucht ja eigentlich Expertise und Wissen innerhalb der Organisation möglichst transparent, durchsuchbar zu machen, damit neue Mitarbeiterinnen sehen, woran arbeiten andere, damit möglichst keine Parallelität entsteht, damit ich möglichst auf Wissen gut zugreifen kann. Also das beschäftigt ganz viele Organisationen. Das sollte uns auch als politische Partei natürlich beschäftigen. Wir haben 70.000 Mitglieder als FDP und das ist natürlich für mich auch ein Thema. Wie kann ich eigentlich verstehen, was können mir die 70.000 Mitglieder mitgeben an politischen Ideen?
Die Künste der Zusammenfassung und der Analyse von großen Textmengen, die kann KI auf eine völlig neue Ebene hieven, das ist auch klar. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich mit einer ganz konkreten Frage an dich verbinden möchte, nämlich die Beratung durch KI. Glaubst du, Bundeskanzler Merz sollte einen KI-Berater installieren oder sagen wir mal ein KI-Berater-Gremium? Also sagen wir mal ChatGPT und Claude 4.0 und noch irgendwas Mistralartiges. Und die baldowern dann zusammen so Beratungen aus für den Bundeskanzler. Er geht denn da regelmäßig hin und sagt, was sollte ich eigentlich tun, um in diesem oder jenem Bereich erfolgreich zu sein? Wie sollte ich mit Donald Trump umgehen? Und dann gibt den Ratschlag und sollte der dann befolgt werden auch noch? Das ist jetzt ein bisschen eine sehr große Frage.
Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass das alle Leute machen, sich diese KI-Berater und diese Agenten und sich mit diesen konversationellen KI-Systemen auseinandersetzen auf den Aufgaben, die sie so vor der Brust haben. Und dann, und das ist ja der wichtige Lerneffekt, sieht man ja auch, wo diese KI-Systeme an ihre Grenzen geraten. Nicht jede Entscheidung und jede Abwägung würde ich einem KI-System überlassen, persönlich. Ich glaube, es gibt gewisse Themen und also es gibt auch manche Sachen, die können KI-Systeme einfach nicht. Dann halluzinieren sie auch noch in manchen Kontexten gerne. Ich glaube aber, dass eine Offenheit dafür gar nicht so schlecht wäre. Also sich mal zu überlegen, wo können KI-Systeme denn eine Rolle spielen, in dem, wie wir auch im Politikbetrieb arbeiten und wo eben nicht. Wo müssen wir das durch das Besteigen der Arena im Bundestag und im politischen Diskurs selber untereinander austragen, weil das jetzt eben einfach eine ordnungspolitische Frage ist und da geht es nicht um Themen, was ist effizienter. Ja, so mit einem, also ich finde immer so Aufgaben, wo man sagt, okay, das ist das klare Ziel, das sind Randbedingungen und wie optimiere ich den Weg dahin? Da sind KI-Systeme ja eigentlich oft ganz, ganz interessant, oder? Und das kann vielleicht eine erste Route sein, so wie das vielleicht ein Architekt macht beim Entwurf von einem Haus oder ich das jetzt beispielsweise als Coder mache und sage, okay, dann muss ich es aber vielleicht trotzdem nochmal reviewen und sehen, was kommt jetzt dabei raus und ist das wirklich so, wie ich es möchte? Da, wo wir jetzt entscheiden, was sind denn die Grenzen von Technologie zum Beispiel oder ja, auch ethisch-normative Entscheidungen, wie wollen wir mit solchen Personengruppen oder so umgehen oder wollen wir diese Werte in Gesetzen verkörpern oder nicht. Das ist für mich eine menschliche Angelegenheit. Und deswegen glaube ich, ist der Umgang mit diesen Tools so nützlich, weil man dann diese Grenzen entdecken kann und wir dann auch in diesen Diskurs kommen, auf einzelnen Tätigkeitsbereichen, aber auch gesamtgesellschaftlich. Wo wollen wir denn, dass diese Grenzen sind?
Ich möchte mal eine drastische Frage stellen, um auch ein bisschen die Furcht, die Ängste von manchen Leuten zu spiegeln. Glaubst du, ist es vorstellbar, dass irgendwo, irgendwann auf der Welt eine Art KI-Diktatur entstehen könnte?
Ich glaube, die Frage muss man ein bisschen abschichten. Also erstmal, ich glaube, es ist nicht wünschenswert. So, um sehr klar zu sein.
Da sind wir uns wahrscheinlich sehr einig.
Sehr einig, genau. Und dann ist die Frage, was heißt KI-Diktatur? Also dieses Bild, dass da irgendwo eine KI sitzt und alleine alles entscheidet und da gar keine Menschen mehr eingreifen, das halte ich tatsächlich für abwegig derzeit. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, dass wir da in naher Zeit hinkommen. Und jetzt ist die Frage, nutzen vielleicht autokratische Regimes solche Technologien, um auch Sachen zu machen, die nicht so toll sind? Ja, wenn das die Interpretation dessen ist, dann sehen wir das vielleicht an manchen Stellen auch schon, wenn es um Fehlinformationen oder dergleichen geht. Und deswegen ist umso wichtiger, dass wir gerüstet sind, wenn wir eine robuste, leistungsstarke Demokratie sein wollen, ist eben umso wichtiger, dass wir diese Technologien wirklich gut beherrschen und sozusagen die Gegenmodelle dazu bauen können. Ja.
Digitale Souveränität ist am Ende auch eine Frage, wie stark kann eine Demokratie sein, wenn sie nicht die eigenen wichtigsten Instrumente unter der eigenen Fuchtel hat, zumindest zu einem guten Teil. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Lass uns mal gemeinsam überlegen, die für mich mitgrößte Frage, wo Politik eine ziemlich wesentliche Rolle spielt, nämlich wie können wir es schaffen, optimistisch zu bleiben? Also ich habe in vielen Gesprächen mit vielen Menschen, auch wir haben da, glaube ich, drüber schon mal diskutiert, wahrgenommen, dass viele Leute im Bereich KI, die sich gut auskennen, trotzdem optimistisch sind. Dass also man zwar die Bedrohung sieht, die Schwierigkeiten, die Gefahren, die Grenzen, aber dass da trotzdem ein manchmal sogar unerklärlicher Optimismus vorhanden ist, dass mit KI jetzt schon alles oder zumindest einiges gut werde und werden könne. Wie schaffen wir es, optimistisch zu bleiben?
Also ich zähle natürlich auch in dieses Optimismus-Camp. Ich glaube, dass einfach viele der Themen, die uns heute bewegen, die sind auch geprägt durch Engpässe, die wir haben. Ja, also wir wollen eigentlich, dass eine Gesundheitsversorgung bessere Qualität liefern kann zu einem begrenzten Budget, weil wir als volkswirtschaftlich nicht unendlich viel Geld ausgeben können für Gesundheitsvorsorge und das Gesundheitswesen. Und ich sehe gar keinen anderen Weg, als auch KI dafür zu nutzen, dass Pflegerinnen und Pfleger weniger Zeit mit Dokumentation verbringen und mehr bei den Patienten, dass Diagnostik besser wird, dass Medikamentenentwicklung, wir haben noch so viele Indikationen, an denen Menschen sterben müssen, dass wir da die Medikamentenentwicklung schneller machen und da Zyklen von mehreren Jahrzehnten zum Teil verkürzen können. All das ist ja die Realität von künstlicher Intelligenz, wie die Einfluss haben kann. Und ich denke, wir haben noch so viele Sachen auf diesem Planeten, ja, die wir adressieren können, wo wir Technologie ganz greifbar nutzen können, heute schon, um diese Themen zu lösen. Ja, Bildung für alle Kinder auf der Welt zum Beispiel. Da sind wir noch weit von entfernt. Sogar hochqualitative Bildung für jeden in Deutschland, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch schon nicht gewährleistet. Und jetzt sind wir in einer der reichsten Industrienationen der Welt. All diese Sachen machen mich extrem optimistisch, dass wir wahnsinnig viele Vorteile aus dieser Technologie ziehen werden. Und deswegen ist auch so wichtig und deswegen ist der Imperativ der Stunde auch zu ermöglichen, dass wir das hinkriegen, auf diesen Gebieten, sagen auch die Vorteile zu genießen, weil ich sage jetzt mal einige der Nachteile, wie eben Fehlinformationen oder solche Themen, über die wir gesprochen haben, die kommen ja so oder so. Ja. Auch wenn wir sagen, wir machen die Augen zu und machen gar nichts mehr auf dem Thema, das schwappt sowieso rein und deswegen ist es noch wichtiger, diesen optimistischen Blickwinkel zu stärken und auf diesen Chancen zu arbeiten und das richtig schnell in Anwendung zu bringen. Das ist eigentlich, glaube ich, so auch, wie wir das gesamtgesellschaftlich regeln müssen.
Ganz zum Schluss, bevor ich dir das letzte Wort gebe, möchte ich ein Zitat von Sam Altman reinbringen. Und zwar eins, und das ist das Besondere, das ist ja einer der meistzitierten Menschen der Welt, würde ich im Moment sagen. Aber das Besondere an diesem Zitat ist, dass es von 2015 stammt. Also 10 Jahre alt ist. Und damals hat der junge Sam Altman gesagt, KI führt langfristig ziemlich sicher zum Weltuntergang, aber in der Zwischenzeit entstehen mit Machine Learning einige großartige Unternehmen. Was meinst du dazu?
Finde ich ein interessantes Zitat zu dem Zeitpunkt, ne? Also das war ja noch vor einigen dieser Durchbrüche, die wir jetzt OpenAI auch zuschreiben. Ich glaube, das ist nun wiederum eine gesellschaftliche und wahrscheinlich auch eine politische Aufgabe, da Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir da nicht enden, ne? Und das hat mit wettbewerbsrechtlichen Themen, das hat damit zu tun, wie wir verschiedene Sicherungssysteme etc. stricken. Das hat mit guter Regulierung dann wahrscheinlich auch ein bisschen etwas zu tun, ob wir da hinkommen oder nicht. Das glaube ich schon. Und da gibt's, glaube ich, und das ist jetzt die Aufgabe von Politik, auch ein paar Themen, da gebe ich dir recht, über die müssen wir auch wahrscheinlich nochmal in harten Diskurs gehen. Wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir, dass unsere Kinder aufwachsen? Wie wollen wir mit älteren Menschen umgehen? Etc., etc. Das sind am Ende Themen, ne? Können wir sagen, kann KI sicherlich auch dazu beitragen, das besser zu machen. Aber klar, man kann auch sich eine Welt vorstellen, in der man das komplett einem unkontrollierten Technokapitalismus überlässt. Und dann kann das wahrscheinlich auch auf die schiefe Bahn geraten. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, was ich möchte. Auch nicht das, wofür die FDP stehen würde. Und ich glaube auch nicht das, was wir in der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland anstreben.
Nee, ich würde das Zitat auch aufbrechen und würde sagen, das mag alles sein. Ich glaube zwar nicht, dass es zum Weltuntergang führt, aber wenn Sam Altman recht haben sollte oder zumindest die Möglichkeit besteht, es gibt ja Leute, die das fürchten, dann wäre meine Position, dass Politik versuchen sollte, diese Zwischenzeit so lang wie irgend möglich hinzubekommen. Da können wir uns ja vielleicht drauf einigen, so als Abwägung.
Das kann sein. Und zumindest sollten ein paar von diesen ultra erfolgreichen Unternehmen in Deutschland sein.
Ja, stimmt. Genau. Das würde wahrscheinlich schon dazu beitragen, dass, wenn die Welt dann untergeht, das zumindest nicht zuerst in Deutschland passiert. Ja, liebe Nicole, das war ein super interessantes Gespräch über Politik und KI, die Auswirkungen davon, wie man damit umgehen kann, was für eine Zukunft wir in welchen Bereichen haben oder auch nicht haben. Vielen Dank, dass du gleichzeitig in deiner Funktion als FDP-Generalsekretärin und in deiner Funktion als KI-Unternehmerin hier warst und deine Position deutlich gemacht hast. Vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank für die Einladung.
Der dieswöchige Schmetterlingsfact beschäftigt sich mit einer erstaunlichen Verwandlung, nämlich wie sich Raupen im Kokon auflösen. Also die Metamorphose des Schmetterlings. denn das ist eins der beeindruckendsten Naturwunder. Und diese Metamorphose ist noch viel extremer, als die meisten Leute glauben. Spätestens seit der Raupe Nimmersatt, so mit 2-3 Jahren, wissen wir natürlich, eine Raupe verpuppt sich und wird dann zu einem wunderschönen Schmetterling. Aber das, was dabei in Wirklichkeit passiert, ist viel weniger Kinderbuch als Horrorfilm. Denn im Inneren des Kokons oder der Puppe löst sich der Körper der Raupe fast vollständig auf. Die Raupe beginnt, sich mit speziellen Enzymen gewissermaßen selbst zu verdauen. Ihre Muskeln, Organe und das Gewebe zerfallen zu einer zähflüssigen, schleimigen Suppe. WissenschaftlerInnen sprechen hier manchmal sogar von einer Raupensuppe. Nur ganz bestimmte Zellgruppen, sogenannte Imaginalscheiben, bleiben erhalten. Diese Imaginalscheiben sind wie biologische Baupläne. Sie waren schon in der Raupe verborgen, aber inaktiv, und jetzt übernehmen sie das Kommando. In der Raupensuppe entstehen aus ihnen völlig neue Strukturen, die weiter von einer Raupe kaum entfernt sein könnten. Die Flügel, die Fühler, die Beine und der Saugrüssel des Schmetterlings. Es ist also kein einfaches Umbauen, fast nichts bleibt gleich. Und das Erstaunlichste, trotz dieser kompletten Auflösung können Schmetterlinge Erinnerungen daran behalten, was sie als Raupe gelernt haben. Das haben Versuche gezeigt. Wie das genau funktioniert, ist noch gar nicht vollständig geklärt. Aber es beweist, die Natur arbeitet mit einem faszinierenden Mix aus Zerstörung und Erneuerung mit einigen überraschenden Konstanten. Am Ende des Prozesses steht dann ein Tier, das mit der Raupe kaum noch etwas gemein hat. Es hat neue Fähigkeiten, neue Organe, neue Bedürfnisse. Und das ist so faszinierend wie gruselig. Die Metamorphose des Schmetterlings ist viel mehr als eine bloße Verwandlung. Sie ist ein kompletter biologischer Neuanfang.